Doppelpunkt. Präsentiert von der Hausegarage in Auwediswil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hausee.ch.
Das ist der Doppelpunkt in das Gespräch mit dem Tobias Straumann. Er hat gerade ein Buch geschrieben über den Untergang von der ältesten Schweizer Bank, der Bank Wegelin. Ich unterhalte mich mit ihm über das und natürlich auch über die aktuelle Wirtschaftslage. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, der Roger Schawinski. Man war so oft bei uns am Radio schon, vor allem während der Corona-Zeit. Als Wirtschaftsspezialist hat er immer Optimismus versprüht. Wenn wir schauen, ob das heute auch noch so ist. Er hat ein neues Buch geschrieben, das heisst, ziemlich verwirrlich für viele Leute natürlich, Paria inter pares. Über das reden wir in dieser Sendung. Zuerst natürlich meine Frage, wer bist du, Tobias?
Danke für die Einladung. Ja, ich bin Wirtschaftshistoriker an der Uni Zürich und lebe in Zürich, habe eine Familie in Zürich und mache das sehr gerne, was ich mache. Und mir ist es immer wichtig, eben, Wissenschaft und Öffentlichkeit zu verbinden. Mhm.
Aber warum hat es so lange gedauert, bis du ordentlicher Professor geworden bist? 1. Dezember 21. Wie alt bist du jetzt?
Bald pensioniert. Nein. Nein, 57.
Nein, und hast du so lange müssen warten?
Ja gut, das sind halt sehr komplizierte Verfahren. Heutzutage muss man eigentlich an verschiedene Universitäten auf der ganzen Welt gehen. Und ich bin das schon auch gegangen, aber ich habe nie eine Stelle gehabt. Mir ist die Familie eigentlich immer wichtiger gewesen. Und dann ist klar, kann man nicht erwarten, dass man dann eine Professur bekommt.
Gut, und jetzt bist du also bis zur Pensionierung unkündbar, oder?
Ja, wenn ich es recht mache, ja.
Alles gut. Nein, die werden nicht können. Also, aus dem Stil dort Silberlöffel, was es ja nicht gibt und so. Und publizierst eben viel, machst immer Kolumnen.
Ja, alle zwei Wochen. Ja.
NZZ am Sonntag?
Ja.
Hast du dort viel Resonanz?
Direkt eigentlich wenig, muss
also
ich sagen.
Nicht.
Ja, nein, direkt wirklich wenig.
Also dann schreibt man in ein schwarzes Loch rein. Jahr aus, Jahr ein. Wie ist das?
Also direkt nicht im Sinn, dass ich einfach gerade Reaktionen bekomme, aber es ist, also sonst, also wie ehrlich das ist, weiss ich nicht, aber wenn ich unter Leuten bin, dann heisst es, ja, wir lesen das schon, aber das weiss man dann halt nicht, ob es stimmt. Aber ich nehme jetzt mal an, es ist nicht ganz falsch.
Also, und dann hast du jetzt wieder mal ein Buch geschrieben, hast vor kurzem ein anderes geschrieben, Paria Inter Pares. Ein sperriger Titel eigentlich für Nicht-Lateiner, nicht so eingängig. Warum so einen Titel?
Ja, das ist gut. Inter Pares, Primus Inter Pares kennen ja viele Leute. Oder? Und das heisst, ja, man ist der Erste unter Griechen. Und ja, kann man sagen, ist ein bisschen sperrig, aber ich finde, reicht es natürlich sehr gut.
Aber die Aussage heisst also, Paria, das ist der, der ausgestossen ist, das ist eben... Das sind die Chefs von dieser Bank. Und die anderen Paare sind alle anderen Banker. Und das heisst, alle sind gleich.
Nein, nicht alle anderen Banker. Das ist natürlich völlig falsch. Ja, das ist, aber was wir sagen, ist, dass das Verhalten von der Wegerin ist nicht speziell war, beziehungsweise die Bestrafung hat nichts zu tun direkt damit, dass sie jetzt etwas ganz speziell Schlimmes gemacht hat.
Ja, mal, aber eben, wenn du sagst, sie sind jetzt Parias geworden und die anderen sind es nicht, das tönt also faktisch, die sind ungerecht behandelt worden.
Ja, ungerecht behandelt worden, in dem Sinne, dass die anderen, die das auch gemacht haben, nicht die Behandlung erfahren haben. Aber wir sagen ja nicht, sie haben alles richtig gemacht.
Nein, nicht alles, aber gleich schon im Titel ist ja eigentlich angekommen. Man muss noch sagen, es ist noch interessant, Herausgeber des Buches sind die beiden Chefs von dieser, oder Ex-Chefs von dieser beiden Bank, von der Bank Wegelin, Konrad Hummler und Otto Bruderer. Sie haben also das Buch finanziert, oder?
Ja, also ich habe kein Geld bekommen.
Was?
Ja, nein, ich habe ja Professur, ich nehme kein Geld mehr für Aufträge. Aber Frau Schönig, die die Hauptarbeit gemacht hat, sie ist bezahlt durch Anständige.
Das heisst, sie hat die Hauptarbeit gemacht und hat recherchiert. Man weiss ja, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Das ist also schon ein bisschen speziell, dass die das finanziert haben. Und was war denn ihre Absicht gewesen?
Also ihre Absicht war sicher, mal einfach eine zusammenhängende Darstellung zu haben. Sie hätte es wahrscheinlich gerne selber gemacht, aber das geht nicht, weil das ist unglaubwürdig, wenn sie selber das schreiben. Und es ist auch heikel, weil sie natürlich noch Abmachungen haben, wo wir auch nicht alles wissen mit den USA. Also sie müssen dort auch zurückhaltend sein. Und sie hat einfach eine zusammenfassende Darstellung von außen wollen haben. Und ich weiss nicht, wir haben nie über... der Inhalt direkt geredet. Also, dass sie gesagt hätten, also, das ist nicht in Ordnung, was ich da schreibe, das sehen wir ganz anders. Wir haben natürlich miteinander geredet und es ist ganz klar ein Auftragswerk. Also, da, wir distanzieren uns nicht, wir sagen nicht, nein, wir haben völlige Unabhängigkeit gehabt.
Eben, aber man sollte ja nicht einmal den Anschein erwecken, dass man nicht unabhängig ist.
Nein, das sehe ich nicht so. Ich finde, wenn man Auftragsarbeit macht, dann muss man einfach sehr transparent sein. Und das, glaube ich, jeder,
aber wieso machst denn du mit in einer Auftragsarbeit als Professor von einer hochgelobten Zürcher Universität?
Also gut, erstmal kommt das noch aus einer Zeit vor der Professur. Und zweitens...
Nein, was, du bist auch schon Professor, du bist auch Privatdozent.
Ja gut, aber dort habe ich noch Zusatzeinkommen. Nein, was entscheidend ist, da ist... Wenn man das nicht gemacht hat, gibt es das Buch einfach nicht. Ich habe schon mal ein Auftragsbuch geschrieben für die Swissery. Dort haben wir extrem viele Freiheiten gehabt, aber dort hat es auch am Schluss, ich habe die letzten 30 Jahre, habe ich nicht alles können schreiben. Und das finde ich immer ein Problem, oder sagt man dann, ja gut, dann mache ich nicht, dann gibt es die Bücher einfach nicht. Das ist ein Dilemma, kann man nur lösen, indem man völlig klar deklariert, wie es zustande kommt.
Also vor allem deklariert haben die sich am Anfang in einer Art und Weise, die mich gerade ein bisschen schockiert hat. Da schreibt doch Hummler und Bruder, die haben gemeinsam da die Einleitung geschrieben, die haben geschrieben, Wegelin war eine Wucht. Eine innovative Bank. Innovativer, besser als alle anderen. Und sie sagen, besser gewesen und bessere Leute und so weiter. Und dann schreiben sie noch ein wörtliches Zitat, sie wurde mit Würde und viel Tapferkeit an die Wand gefahren. Was soll das heißen?
Gut, das Zitat kann ich jetzt nicht kommentieren, aber was...
Wieso nicht?
Ja, das ist ja nicht mein Text.
Nein, aber gleich kannst du es auch gleich kommentieren. Ja. Wir sind in der freien Schweiz, man kann alles kommentieren.
Ja, klar, nein, aber ich wollte Ihnen aufs Erste. Also, was sicher richtig ist, ist eine sehr erfolgreiche Bank gewesen. Und ich habe die Bank damals so 2-3 Mal erlebt und die haben wirklich eine sehr gute Firmenkultur gehabt. Sie sind ja gewachsen. Und sie haben auch erfolgreich zum Beispiel in der Westschweiz Filialen aufgebracht, wo rendiert haben, wo, das ist nicht so einfach. Aber also das finde ich, die zweite Formulierung, die ist wirklich, finde ich jetzt auch ein bisschen sehr...
Nein, das ist ein Heldenmythos, der da kreiert wird.
Aber es ist eine gute Bank. Es ist wirklich,
es ist eine gute Bank, die total an die Wand gefahren worden ist, an der einzigen Schweizer Bank. Da kann man doch nicht sagen, das ist gut.
Nein, das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Das ist klar. Aber also, das sagt er ja gar nicht. Er sagt einfach, wir haben
es ist eigentlich gute Sie haben Sache. Sich dargestellt, wir sind innovativer gewesen, wir sind ein Team gewesen, wir haben zusammengegeben und grossartig und eben mit Würde und viel Tapferkeit an die Wand gefahren. Da schüttelt es mich gerade. Also, wir müssen jetzt ja nachher dann auch über die Persönlichkeit von dem Konrad Humler noch reden, weil es ist ja aussergewöhnlich, dass ein Banker überhaupt will, dass er Publizität hat. Die meisten Banker wollen es nicht. Er ist der Einzige, der genau das Gegenteil immer schon will. Machen wir zwischen der Musik, was gehören wir als zweiten Titel?
Etwas Klassisches von dem isländischen Pianist, der eine Orgelsonate sehr schön auf dem Klavier spielt. Auch mit einem sehr schönen Video übrigens.
Und zwar was? Kannst du noch sagen?
Orgelsonata Nummer 4, Bachwerkverzeichnis 528, Andante.
Das wissen wir jetzt ganz genau. Bei mir ist der Tobias Straumann. Er hat das Buch geschrieben, Paria inter pares, eben über den Untergang von der Bank Wegelin, wo sich immer so gerühmt hat, wir sind die älteste Schweizer Bank. Dort im Vordergrund der Konrad Humler, eben ein Banker, wie ihn in der Schweiz noch nie gekannt hat. Ich kann ihn unter anderem, muss ich noch sagen, gerade in meine erste Sendung, Schawinski beim Schweizer Fernsehen, vor 12 Jahren eingeladen. Er hat sich auch sonst immer in der Öffentlichkeit gezeigt, hat einen unglaublichen Drang nach Publizität gehabt und hat immer Anlagekommentare geschrieben. Ist ja dann später auch nochmal Verwaltungsratspräsident von der NZZ geworden, hat das müssen abgeben und hat dann so folgende Sätze abgesondert, die du da zitierst. Er hat gesagt gehabt, Steueroasen sind gut. Er ist immer von dem ausgegangen. Das hat eine absolut wichtige Kontrollfunktion. Und wo der Wind gekehrt hat und das Bankgeheimnis in Gefahr gekommen ist, hat er gesagt, das interessiert mich nicht, oder?
Ja, also das ist seine Meinung. Ja. Und die hat sich als falsch erwiesen. Und das ist ja vielleicht auch die Geschichte, dass in dieser Zeit die Umstände sich wahnsinnig schnell geändert haben und die Reaktion war zu langsam gewesen, sowohl von vielen Banken, eben nicht allen Banken, vielen Banken und auch von den Behörden.
Gut, aber er hat dann noch folgende Sätze abgesondert, ich zitiere da: Nie werde ich bereit sein, den Status eines Steuerzahlers zu überprüfen, sonst hänge ich den Job an den Nagel. Ja, hallo? Weißt, in dieser Zeit, wo alle gemerkt haben, es geht nicht mehr weiter mit dem Bankgeheimnis und unversteuertem Geld. Die Schweiz ist fett und dick geworden, hat mal ein anderer Banker gesagt, der Hans Bär. Und er hat gesagt, das ist etwas und ich ziehe das durch, auch wenn sich die Welt ändert. Ich, Konrad Hummler, bin gescheiter, besser als alle anderen.
Ja, ich will es aber nicht ganz so interpretieren. Also was ja interessant ist, ist, alle haben es sofort gewusst. Was man ja sieht, ist, dass es eben doch relativ lang gegangen ist, bis man es realisiert hat. Und wir tun ja den Fall von der Bank Wegelin so interpretieren, dass 2011 die Schweizer Behörden in einem absolut schwierigen Sandwich drin sind oder sich selber das Sandwich gebracht haben. Sie haben einerseits den Banken gesagt, hört auf mit dem Ganzen. Aber andererseits haben sie eigentlich eine Globallösung gestrebt mit den USA, wo man alles hätte können auf einen Touch dann erledigen. Das hat aber nicht funktioniert. Man hat gewartet und gewartet. Hat aber solange da verhandelt worden ist, hat man keine Daten können liefern. Und dort sind eine ganze Reihe von Banken sind in das Dilemma hineingekommen, dass sie eben eigentlich wollen bereinigen, aber nicht haben können. Und das ist eigentlich Geschichte, dass eigentlich die ganze Schweiz, und da wollte ich jetzt nicht Wegelin entlasten, sondern das stimmt nicht so, dass wir alle sofort gewusst haben, es ist jetzt vorbei und Wegelin sind die Einzigen, die es nicht begriffen haben. So ist es wirklich nicht gewesen. Also, es ist länger gegangen.
Also immerhin als erste Richtung ins Kreuzfeuer ist die UBS gekommen. Die haben dann alle die Kunden, die sie das Gefühl haben, das geht nicht mehr, haben rausgefallen. Wo sind die angegangen? Zu Wegelin unter anderem. Und die haben dann plötzlich statt 400 amerikanische Kunden 900 gehabt und haben natürlich viel mehr Geld können verdienen etc. und gesagt, wir nehmen die und das ist gut für unser Geschäft. Was ist das für ein Verhalten? Wie würdest du das beurteilen?
Genau, das
Zeichen sind an der Wand gewesen. Die UBS hat die müssen rausgehen. Der Wegelin hat gedacht, good for us.
Das war der grosse Fehler gewesen. Absolut. Das beschreiben wir ja auch sehr, sehr, sehr konkret und klar. Also das hast du ja alles aus dem Buch jetzt nochmal.
Nein, ich komme ja aus dem. Einfach, ja, wir müssen das sehr klar, das ist sehr klar. Für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, um was es da gegangen ist. Klar.
Genau, das ist sehr klar beschrieben. Aber wiederum, weißt du, die Schweiz ist schon lustig, oder? Ich meine, das haben nicht alle begriffen. Sogar bei der ZKB sind Leute gelandet, bei der Berner Kantonalbank, bei Julius Bär, bei der CS. Und FINMA hat auch nicht viel gesagt, oder? Man hat gesagt, ja, das ist jetzt halt. Und was eben, und das habe ich selber erlebt damals. Der UBS-Fall ist lange Zeit einfach als spezifischen UBS-Fall interpretiert worden. Er hat gesagt, ja, die sind so schlimm, wir sind viel anständiger. Wir haben alle Gesetze eingehalten. Die UBS, das sind die Bösen. Ich habe dann 2010, das war übrigens auch ein Auftragswerk, ich durfte ein Gutachten schreiben, bin ich vom Verwaltungsrat gefragt worden. Wo das rausgekommen ist, habe ich also ganz böse...
Von wem?
Von UBS, vom Kasper Villiger, vom Präsidenten. Ich habe ganz böse E-Mails bekommen und ich bin immer wieder darauf angesprochen, wieso ich die UBS nicht vollkommen quasi als Spezialfall dargestellt. Und ich habe es ähnlich gemacht wie bei Wegelin. Ich habe gesagt, ist vielleicht ein Extremfall, aber ist absolut typisch. Und das ist das Drama von dem Ganzen, dass die ganze Schweiz gemeint hat, noch 2009, das sind einfach die UBSler. Aber im Grunde genommen, sonst haben wir das Geschäft immer sehr anständig gemacht und das betrifft uns gar nicht richtig. Und da war Wegelin keine Ausnahme gewesen.
Also, aber Sie haben gesagt, wir sind eine kleine Bank, die gehen mal zuerst auf die Grossen gehen. Zweitens, wir haben kein grosses Büro in Amerika, wir sind sicher, wir haben damit wichtige Sachen nicht gemacht, die die UBS gemacht hat, hat aber dann auch nicht ganz gestimmt. A, haben sie eine Wohnung in New York und B, haben gewisse Leute, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, trotzdem in Amerika solche Geschäfte gemacht, die dann auch in dem Buch dargestellt worden sind. Und sie haben trotzdem nicht reagiert.
Ja, das sind die zwei wichtigen Sitzungen, Juni und November 2009. Und vor allem im November 2009 haben sie sich ja überlegt, auszusteigen, und sie machen es nicht. Und das war natürlich eine komplette falsche Entscheidung gewesen, vor allem im Nachhinein. Was halt interessant ist auch, wenn man bei der UBS schaut, es ist nicht einfach ein Meteorit, der eingeschlagen hat, sondern man sieht, wie das schon beobachtet wird. Und auch die Wegelin hat das eigentlich von Anfang an irgendwo schon auf dem Radar gehabt. Aber man hat dann wieder zu lang gebraucht, bis man gemerkt hat, jetzt, wir müssen einfach mal eine ganz klare Entscheidung treffen und uns in Sicherheit bringen. Und das ist völlig richtig, wie du das sagst, das ist eine Fehlentscheidung.
Aber es ist ja noch viel schlimmer. Statt dass der Hummel gemerkt hat, hoppla, da ist der grosse Reich, das grosse, reiche und starke Amerika, ist auf die losgegangen. Er hat das Gefühl, die bringe ich in die Knie und hat dann so Sachen geschrieben, imperialistische Ausdehnung der Erbschaftssteuer, Staatsfinanzierung als ein Ponzi-Scheme, also eigentlich Betrug, Tentakel der Drogenmafia bis in politische Kreise, und er hat einfach das Gefühl, er könnte den Kampf gegen Amerika gewinnen, weil er der Konrad Hummler ist und gescheiter ist und clever als alle anderen in der Welt.
Ja, das ist eine Fehleinschätzung von den Kräfteverhältnissen, auch eine Fehleinschätzung vom eigenen Land und von meinem eigenen Establishment in der Schweiz. Oder man hat das Gefühl gehabt, dass man steht dann schon zusammen, wenn es darauf ankommt. Und das war natürlich nicht der Fall gewesen.
Eben, also da wundern wir sich, oder? Und darum frage ich dich, du hast ihn jetzt auch ein bisschen kennengelernt, ich kenne ihn noch ein bisschen flüchtig. Was war es gewesen? Arroganz, Geldgier oder einfach Rechthaberei?
Ja, weder noch. Ich würde einfach sagen, das war der Erfolg von dieser Bank. Hat sie beflügelt und wahrscheinlich einfach eine Überschätzung von der Möglichkeit. Oder dass die Wegelin war ja sehr erfolgreich als Inlandbank. Und dann hat man zunehmend angefangen auch im Ausland expandieren. Und ich glaube, dort hat man einfach vielleicht einfach zu wenig überlegt, dass das
Wachstum ist. Aber das ist doch das Entscheidende. Das ist doch das Entscheidende, dass man genau das einigermaßen liest und umschaut und nicht sagt, hey, ich bin sowieso gegen, dass man die Steuern anschaut bei den Kunden. Also wir ziehen jetzt das durch. Und dazu mal sind ja die Schweizer Gesetze auch so gewesen. Und es wird ja so zitiert da, der Herr Hummler unter anderem einmal, es sei zwar nicht klug gewesen, aber verboten ist es noch heute nicht, hat er gesagt. Also, und Ernst & Young, der eine Untersuchung gemacht hat, die Bank hat rückblickend betrachtet die Risiken letztlich als zu niedrig eingeschätzt. Das wäre Chefaufgabe, oder?
Das ist richtig. Ja, aber weißt, da muss man ja sagen, darum habe ich und Frau Schöning auch mit den Aufträgen angenommen. Das, alles, was du jetzt gesagt hast, das ist ja schon lange öffentlich. Also die Geschichte ist ja in dem Sinn angeschlossen.
Der Großteil von dem, was du geschrieben hast, ist öffentlich. Ja, es ist eigentlich fleissig gemacht worden und aufgeschafft und so, aber es ist nicht wahnsinnig viel Neues
drin. Nein, es ist genauer als bisher, es ist zusammenhängend und es ist ein bisschen eingebettet in die grössere Geschichte. Und eben, das ist ein Grund, warum ich es angenommen habe. Weil wir haben jetzt nicht müssen, das, was du jetzt alles gesagt hast, das ist alles schon lange öffentlich. Die Fehler sind auch von Ihnen selber eingestanden worden, von Herrn Hummler und von Herrn Bruder. Also in dem Sinn hat man da nicht müssen etwas aufdecken.
Aber trotzdem, hast du sie gefragt, warum sie sich so völlig falsch verhalten haben, als intelligente, gebildete, belesene Leute?
Ja, eben die Selbstüberschätzung der Möglichkeiten und auch einfach die Unterschätzung von Amerika und auch eben man hat das Gefühl gehabt, die Schweiz schützt uns dann schon, weil wir halten uns ja an die Schweizer Gesetze. Das ist wahrscheinlich eine der grössten Fehleinschätzungen gewesen, dass man nicht gemerkt hat, dass das nicht mehr hebt. Und das hätte man wahrscheinlich schon können wissen.
Und man hat sich dann auch gewehrt gegen die Untersuchung in Amerika, aber kannst du vielleicht erzählen, wie denn das Ende von dieser Bank gekommen ist?
Ja, es kommt dann eben 2011 ist alles blockiert. Die Amerikaner machen enorm Druck, sie haben sehr viele Informationen zu verschiedenen Banken und wollen die Daten. Auf der anderen Seite verhandelt die Schweiz mit den USA, die die Gesamtlösung finden. Und in dieser Zeit können die Banken nicht liefern. Und dann nimmt man natürlich das schwächste Glied. Und dort ist eben der Titel auch wichtig, Paria inter pares. Man nimmt natürlich nicht CS, man nimmt nicht die Zürcher Kantonalbank, man nimmt nicht die Basler Kantonalbank. Das sind Staatsbetriebe und systemrelevante Banken. Auch Julius Bär ist sehr gross. Man nimmt das schwächste Glied und natürlich, man nimmt den, der am lautesten geschrien hat, sozusagen. Man nimmt den, der am meisten aufgefallen ist. Und
was ist dann genau abgelaufen? Also wie?
Ja, ist dann klar gekommen und dann hat man...
Also das erste Mal DOJ, also amerikanisches Justizministerium, hat das erste Mal eine Bank eingeklagt.
Ja, im Januar 2012.
Ist die Bank Wegelin gewesen und das hat zu einer Verurteilung geführt?
Ein Jahr später ein Schuldeingeständnis, das ist richtig. Und ein Buß von 74 Millionen Dollar, glaube ich, oder Franken, Dollar. Und also recht hohe Buße, aber nicht die höchste. Also zum Teil haben die Banken dann noch mehr Bussen müssen
zahlen. Viel mehr?
Also da sieht man eben auch, es war nicht ein grosser Fisch, der jetzt da wie
die
UBS...
Aber warum ist denn die Bank untergegangen?
Ja, weil natürlich, wenn eine Klage
droht... Andere Banken haben ja auch Bussen gezahlt, oder? und haben weiter können funktionieren.
Ja, aber also fließt natürlich gerade die Kundengelder fließen ab und dann haben sie es sofort aufgespalten. Das haben sie lang vorher schon den Plan schon entwickelt. Und der gute Teil, der absolut unproblematisch war, ist zu der Raiffeisen verkauft worden. Und der andere Teil, den haben sie behalten, der amerikanische Teil, und für den haben sie dann auch Buße gezahlt.
Also für den haben sie Buße gezahlt. Jetzt müssen wir gleich noch über den Teil reden, der verkauft worden ist. Das ist innerhalb von 3 Wochen passiert, also steht da drin, also blitzschnell für so eine grosse Transaktion. Und der Banker, der Hummler, der als einziger so in Amerika verurteilt worden ist, hat das an einem anderen Schweizer Banker verkauft, am Vinzenz, der später in der Schweiz verurteilt worden ist. Und da wäre doch interessant, in diesem Buch dem ein bisschen nachzugehen.
Das Tobias. Das haben wir nicht gehört, da haben wir keine zusätzliche Informationen.
Das wäre doch wieso gerade die zwei zusammengekommen sind und wie das Ganze gelaufen ist.
Gut, das ist die St. Galler Zeit und das ist natürlich alles noch bevor die ganze Geschichte mit dem Herrn Vinzenz angefangen hat.
Ja klar, aber trotzdem, man merkt, das sind zwei Banker, die völlig aus dem Rahmen fallen in der Schweiz. Der eine auf die Seite, der andere auf die andere Seite. Und die haben sich da zusammengefunden. Und da wäre doch spannend zu erfahren, wie ist das gelaufen?
Das, keine Ahnung, da haben wir nichts.
Das wäre jetzt schön gewesen.
Ja, das kannst du das Buch kannst du schreiben.
Nein, das schreibe ich ganz sicher nicht und so. Man muss noch sagen, Notenstein ist dann umbenannt worden, das Ganze. Auch so irgendeinen klassischen Namen hat man genommen. Nicht sehr glücklich passiert. Dann auch bei Raiffeisen, die haben das auch nicht können. Haben es dann weitergegeben, jetzt bei Fontobel, ist auch nicht sehr gut. Das Ganze ist eigentlich schief dann ausgegangen, ja, oder?
Gut, das ist sehr häufig mit so Notverkäufen oder auch überhaupt so Banken, die so starke Identität und dann ist die Führung weg und dann ist die Kultur auch anders, das ist sehr schwierig.
Also, das hast du dargestellt mit deiner Partnerin. Am Schluss hast du Folgendes geschrieben. Einige bequeme Antworten, die sich nach dem Ende der Bank Wegelin in Bundesbern verbreiteten, dürften nach der Lektüre dieses Buches kaum mehr plausibel sein. Welli?
Ja, dass er der grosse Verräter ist. Also, dass die Bank Wegelin eben besonders schlimm verhalten hat, dass sie die Verräter sind.
Aber sie haben sich besonders ungeschickt da.
Ja, schon, aber die anderen haben genau das Gleiche gemacht. Sie sind am Schluss ist nur um das gegangen, welches ist das schwächste Glied auf der Schweizer Seite.
Bist du sicher?
Ja, eindeutig. Ich meine, die CS hat früher Daten liefern, Julius Bär hat dürfen, und bei der Kantonalbank ist auch nichts passiert. Ja, das finde ich eindeutig, oder? Und das betone ich aus der Erfahrung nochmal mit der UBS. Dort hat es auch gesagt, ja, das ist die UBS. Das geht uns nichts an. Ich kann mich erinnern, HSBC, Genf, ist gefragt worden von einer Westschweizer Journalistin, was das, was der Straumann geschrieben hat, was sagen Sie da dazu? Dann haben die gesagt, ja, das geht uns gar nichts an. Ein paar Monate später ist es losgegangen. Das ist die Schweizer Geschichte hinter dem Ganzen. Man das Gefühl hat, wenn jemand einen Fehler macht oder drankommt, dann ist es ein spezielles Verhalten und hat nichts zu tun mit einem ganz generell legitimierten Geschäft.
Wir haben ja aber das steht so eigentlich im Buch nicht drin. Das sagst du mir jetzt, oder?
Ja.
Machst du nicht. Es ist dann eigentlich nicht analytisch aufgeschlüsselt worden. Wobei, das erzählst du mir jetzt einfach so.
Wobei vorher kommt das ja. Da kommen ja genau die zwei Sachen. Das eine ist, dass man die UBS falsch interpretiert hat. Das kommt in den Text.
Oder? Ja, klar. Aber dass das jetzt eigentlich die neue Quintessenz ist. Ja. Und die Frage, vielleicht noch eine wichtigere Frage, als die, was da alles noch fehlt. Ist es überhaupt wichtig, dass so ein Buch über das Thema heute geschrieben wird?
Ja, für mich als Historiker ist es sehr wichtig. Ich meine, das Bankgeheimnis ist eine 100-jährige Geschichte. Wir haben ein paar gute Bücher, vor allem über Grossbanken. Wir haben nichts über eine Privatbank. Wir haben die einmalige Chance gehabt, können nachzuvollziehen, wie auch der interne Entscheidungsprozess gelaufen ist. Und ich glaube, das ist neu. Also das hat man vor. Das ist das Einzige, was wirklich neu ist. Nicht im Ergebnis, aber du kannst dir sehr gut vorstellen, wie wir diskutierten. Weil das ist für mich eben der Grund, warum ich so ein Auftragswerk angenommen habe. Mhm. Das ist wertvoll. Ich meine, das hilft nachher, das genauer anzuschauen. Und ich sage, es wird niemand mehr über das Thema schreiben. Das ist klar.
Und wie war die Resonanz bis jetzt?
Nicht besonders gross. Was sehr interessant ist, weil das Bankgeheimnis hat so viele innenpolitische Auseinandersetzungen, also heftigstens.
Hat uns während Jahren eigentlich beschäftigt,
oder? Es ist auch fertig. 100 Jahre Geschichte, fertig. Eben, die älteste Bank geht unter.
Das Bankgeheimnis ist weg, die Schweizer Banken machen weiter, einfach auf einer neuen Basis, kein Thema mehr.
Genau, und das ist bemerkenswert. Aber ich meine, ich habe nicht erwartet, dass da jetzt die grosse Resonanz bei dir überhaupt nicht betroffen. Ich finde es aber wichtig, dass es das Buch gibt, weil da hat man mal eine Geschichte von einer Privatbank, wo man sonst nie wird lesen.
Okay, und der Herr Hummler hat wieder einen Text, der näher vorkommt, oder? Und der freut sich sicher daran, oder? Auch wenn es ein paar kritische Anmerkungen hat. Was heisst die ein?
Also die Bankführung kommt jetzt nicht gut weg. Es ist ja nicht so, dass wir schreiben, die haben alles richtig gemacht. Und,
Nein, das hat er auch nicht erwartet. Ja. Aber einfach, wie hat das geheißen? Du kannst alles über mich schreiben, solange du den Namen richtig schreibst.
Gut, das ist jetzt keine Unterstellung. Da kann ich auch nicht beantworten. Da müsstest du den Herrn Hummler einladen. Oder? Was schon für ihn auch spricht, oder für beide spricht, dass sie es überhaupt finden, dass man das kann anschauen und zusammenfassen, obwohl sie wissen, was rauskommt, ist nicht unbedingt schmeichelhaft.
Das ist gleich. Das kann nicht schmeichelhaft sein, nach dem, was passiert ist. Okay, also, nochmal muss ich sagen, es ist akribisch gemacht worden. Es ist interessant, wenn man die ganzen Abläufe liest, aber eben, es gibt doch ein paar Anmerkungen, die ich jetzt da gemacht habe, und ich das Gefühl hatte, im Rahmen von dieser Sendung wären die nicht ganz daneben. Was hören wir als nächsten Musiktitel?
Da hören wir ein Jazzstück von Charlie Mingus, Haitian Fight Song.
Tobias Straumann, er ist Wirtschaftshistoriker. Wenn wir dich schon da haben im Studio, dann wollen wir doch auch noch etwas erfahren, wie es uns denn geht in der Wirtschaft im Moment. Wie siehst du es, Tobias?
Ja, es ist eine sehr undefinierbare Situation. Wir haben ja sehr starke Zinserhöhungen gehabt wegen der Inflation. Die ist ja nach Covid schon gekommen und dann natürlich durch den Krieg in der Ukraine nochmal. Und mit der Energieknappheit und der drohenden Mangellage. Und normalerweise aus der historischen Betrachtung muss man eigentlich sagen, dass so Zinserhöhungen führen meistens zu doch Verwerfungen. sei es im Bankenwesen oder im Immobilienmarkt.
Die macht man natürlich auch darum, um Konjunktur zu dämpfen und führt dann meistens in die Rezession. Und das ist immer
passiert. Nicht nur Rezession, es sind so drastische Zinserhöhungen, dass man in der Regel auch im Finanzsektor oder im Immobiliensektor Probleme sieht. Und bis jetzt ist noch nicht so viel passiert. Das erstaunt mich sehr.
Eben, das ist das erste Mal eigentlich eine Geschichte. Da sind jetzt eben hier Theoretiker völlig verblüfft, dass trotz dieser hohen Zinsen A, haben wir keine Rezession, B, die Inflation ist zurückgegangen, C, die Arbeitslosigkeit auf Tiefstand in Amerika beispielsweise. Es ist alles eigentlich anders als in der Theorie.
Ja, sogar als in der Geschichte. Also das ist, gut, darum machen wir das ja, weil wir immer neu lernen. Darum
machen wir es nicht.
Wäre ja langweilig, wenn wir alles schon im Voraus wissen. Die Geschichte ist ja noch nicht vorbei. Ein wichtiger Grund, der nicht alles erklärt, ist natürlich, dass die Amerikaner eine sehr expansive Finanzpolitik haben. Oder das ist natürlich, das tut im Prinzip
also das Zinsen. Programm von Joe Biden, der da investiert hat, in Infrastruktur oder in Chips oder in all das, das hat geholfen. Da muss man ihm gute Noten geben, würdest du sagen?
Ja, in dieser Beziehung schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht gut, in der Hochkonjunktur so grosse Defizite zu fahren. Oder?
Aber das ist ja auch vorher auch gewesen, oder?
Ja, das macht es nicht besser.
Der Donald Trump hat immer gesagt, es macht es in dem Sinn besser, weil er etwas korrigiert hat. Der Donald Trump hat es gemacht, obwohl es gelaufen ist, und hat dort innerhalb von 4 Jahren 8 Trillionen ein Defizit von USA erhöht, also um ein Drittel.
Ja gut, ein Teil war Covid, beim Biden ist auch ein Teil Covid. Aber ich meine nur, wenn man lobt, muss man sagen, es hat auch eine negative Seite beim Ganzen. Es ist nicht einfach nur eine tolle Sache. Oder? Aber es wird jetzt einfach von der Konjunktur her gesehen.
Aber im Vergleich zu dem, was man erwartet, dann ist es relativ gut. Und man ist noch nicht bei dieser 2% Inflation, die man will. Aber wieso will man eigentlich 2%? Wer hat das eigentlich festgelegt?
Ja, das ist so eine lustige Faustregel, wo eigentlich wissenschaftlich nicht richtig beleidigt ist. Die Idee ist einfach, man sollte eine Inflationsrate haben, die über Null ist, weil man eigentlich die Inflation immer ein bisschen überschätzt in der Messung. Also ein iPhone kostet vielleicht nur 10 Franken weniger, sage ich jetzt mal, aber es kann natürlich viel mehr als das iPhone vorher. Das weiss, man müsste es eigentlich als Gerät auch völlig anders bewerten. Und man will natürlich auch nicht, dass die Inflation zu tief ist, weil die Gefahr ist, dass in einer Rezession die Preise so einbrechen, dass sie negativ werden. Und dann hat man das Deflationsszenario. Das will man nicht. Das ist der eine Grund. Also nicht zu tief, aber auch nicht zu hoch, sodass man es nicht merkt. Oder das ist ja,
aber eben, es könnte auch 4% sein.
Ja, 4%, vielleicht schon zu hoch. Oder? 4% merkt man dann schon eher. 2%
also in der Schweiz sind wir, glaube ich, zwischen 1 und 2%, oder?
Ja, weiss ich, die neueste Zahl nicht. Innen zwischen 2 und 3 sind wir gewesen. Aber egal, das geht, oder? Das ist kein Problem. Also beispielsweise bei diesen 2% ist eher, wenn es mal kommuniziert hast, musst du dich daran halten. Aber die Höhe könnte auch 2,5 oder 3 oder 1,5 sein, das ist schon so, ja.
Aber du hast auch gesagt, die hohen Schulden und der Zinsschock, das sei ein Cocktail für eine gefährliche Situation. Aber die hohen Schulden, eben, dass man eben das expansiv macht, wie das jetzt der Biden, ist doch dann vor allem nur ein Problem, wenn man eigentlich eine schwache Wirtschaft hat oder eine schwache Währung hat und die Schulden nicht mehr kann bedienen kann. Das ist aber in Amerika natürlich kein Thema, wenn man jetzt die Schuldenbremse laufend auftut, wie das immer wieder passiert ist?
Gut, kurzfristig schon nicht, aber ich meine, es ist natürlich nicht gut, weil es gibt keine Schwellen, aber es wird natürlich schon teuer, die Zinsen zu zahlen von dieser Schuld, und die Staaten müssen sich jetzt refinanzieren, die haben jetzt lange sehr tiefe Zinsen gehabt, und die werden natürlich jetzt auch steigen, wenn man diese Schuld erneuert, und es gibt ja die Regeln, dass eine Weltmacht absteigt, wenn die Zinszahlungen für die Schulden höher sind als Verteidigungsbudget. Die USA ist etwa dort bei 4%. Und man muss einfach wissen, wenn
dann man... Dann müssen einfach das Verteidigungsbudget aufhören.
Ja, aber die haben ja fast... Ja, dann müssen sie aber mal die Steuern erhöhen, und das schaffen sie ja nicht. Aber ich meine, das nimmt natürlich schon öffentliche Ausgaben von Bildung, Infrastruktur mit der Zeit weg. Oder? Das sieht man in Italien.
Gut, also wie geht es jetzt weiter? Was meinst du? Was erwartest du für die nächste Zeit? Wenn jetzt noch ein weiterer Schock kommt, an den wir wirklich nicht werden denken. Zum Beispiel, wenn China Taiwan angreifen würde.
Ja gut, das ist sowieso alles wieder anders. Und das kann man auch nie prognostizieren, das ist ja klar. Ja, ich erwarte schon, dass es noch mehr Riss gibt. Weil
noch mehr Riss?
Ja, einfach so.
Du, der alte, grosse Optimist.
Ich bin nicht Optimist. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, Covid da hat man Mittel, das sehr gut zu bewältigen. Und ich habe vor allem das Gefühl gehabt, nach den ersten Wellen, dass es nicht so schlimm ist, dass es Atempause gibt, dass man damit zurechtkommt. Und man hat ja gesehen, wie schnell sich die Wirtschaft auch anpasst. Und was man auch nicht vergessen darf, der Lockdown. Der hat nur einen Teil von der Wirtschaft betroffen. Oder? Einen ganz grossen Teil hat ja einfach weitergeschafft. Und die haben das hervorragend, Detailhandel, Bau, das war ja eine unglaubliche Leistung. Darum bin ich so zuversichtlich gewesen. Aber ich hab beobachtet, wie es ist. Ich bin nicht einfach generell optimistisch.
Und jetzt, nachdem wir jetzt auch eben Ukraine haben, dann haben wir den Konflikt da im Nahen Osten, der sich noch ausweiten kann. Oder die amerikanischen Kriegsschiffe stehen bereit, wenn jetzt da die Iraner direkt oder über ihre Proxys, Hezbollah und Houthi Grossen auch noch eingreifen. Was passiert dann?
Ja gut, das sind eben die politischen Dinge. Das kannst du nicht prognostizieren. So wie es aussieht, ist die amerikanische Abschreckung jetzt recht glaubwürdig, sodass jetzt zum Beispiel Iran sehr zurückhaltend ist. Also, aber das weiß man nicht, ob das bleibt. Nein, ich glaube einfach, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Zinsschock so leicht verdaubar ist.
Und aber
es geht nicht um die öffentlichen Schulden nur. Ich glaube, auch die Staaten sind nicht die Ersten, die Probleme haben. Außer vielleicht Italien hat ein bisschen Probleme. Nein, es geht um die Privatverschuldung.
Also zum Beispiel die Schweiz Immobilien. Siehst du das?
Die Schweiz ist ein Spezialfall. Die Schweiz hat...
Immer ein Spezialfall.
Ja, aber die Schweiz ist auch nicht wichtig für die Weltkultur.
Nein, aber für uns schon.
Das stimmt. Nein, aber die Schweiz hat ja so eine grosse Einwanderung, dass die Nachfrage nach Immobilien, kann ich mir nicht vorstellen, dass die nächsten 2-3 Jahre massiv sich verändern wird. Und solange das
aber dass Leute nicht mehr können zahlen, ihre Hypotheken, wenn die dann auf 4% übergehen und eigentlich haben sie bei 1% das Ganze angekauft.
Gut, das geht ja, also meine Banken müssen ja rechnen mit 5% und das wird immer wieder überprüft. Da habe ich jetzt ein gewisses Vertrauen, dass das stimmt. Problematisch wird zuerst, wenn wirklich größere Arbeitslosigkeit entstehen sollte. Aber auch dort, die Einwanderung, das ist ja so eine konstante Stabilisierung von der Konjunktur.
Also die Einwanderung hilft, dass der Immobilienmarkt stabil ist?
Würde ich sagen, ja, solange sie so bleibt. Das Problem, also ich meine,
das erwähnt die SVP aber nie.
Nein, das kommt nicht vor. Aber das sollte aber auch nicht unbedingt der Hauptgrund sein
in dieser Diskussion. Ja,
aber das ist etwas, was die Schweiz absolut speziell jetzt gemacht hat in den letzten 15 Jahren. Wir haben in der Binnenwirtschaft eigentlich keine Rezession mehr gehabt. Wir haben die Exportindustrie leidet jetzt auch wieder.
Dort haben wir wahnsinnige Schwankungen. Weil der Franken gegenüber dem Euro und dem Dollar ist nicht so gross verändert.
Nein, das ist einfach die Nachfrage, die zurückgegangen ist. Deutschland geht es ja nicht so gut und China ist auch weniger
Deutschland ist eigentlich eher ein Sorgenkind, oder?
Das ist ein Sorgenkind, ja genau. Und dort kommen verschiedene Sachen zusammen. Kommen auch die hohen Energiepreise kommen dort dazu. Und auch gewisse Investitionszurückhaltung, weil die Wirtschaftspolitik ist nicht so berechenbar von dieser neuen Regierung. Also da gibt es verschiedene Gründe. Aber auch, die haben natürlich sehr eine zyklische Wirtschaft, das muss man auch wissen.
Oder also hast du das Gefühl, die kriegen das in den Griff in Deutschland?
Ja, aber das geht ein bisschen. Also da muss schon noch einiges passieren. Aber ich Deutschland ist ja sehr leistungsfähig in der Wirtschaft. Aber im Moment, finde ich, fehlt der Konsens so ein bisschen, wo man von den Deutschen eigentlich gewöhnt war. Oder in der BRD, da hat man grossen Konsens zwischen links und rechts gehabt. Das ist jetzt ideologischer geworden.
Also, obwohl die Schweiz also unwichtig ist, ja trotzdem noch eine Frage. Generell, für unser Land bist auch zukünftig schauend eher positiv.
Ja, eindeutig. Ja. Nein, das muss ich wirklich sagen, das ist nicht, was ich gemeint habe, als ich über das geschrieben habe, sondern das ist generell, in Südeuropa weiss man auch nicht recht, die Probleme sind nicht ganz bewältigt. Man sieht, dass die italienischen Zinsen auf dem Markt, die steigen. Oder? Der Abstand zu den deutschen Zinsen,
das heisst, die Unsicherheit gegenüber der italienischen Wirtschaft viel grösser.
Ja, und die Regierung ist natürlich auch nicht fest im Sattel, ist jetzt auch nicht wirtschaftspolitisch sehr kompetent. Es ist nicht einfach alles gut.
Aber wie findest du denn die Stimmung so generell, weltweit, wirtschaftlich gesehen, ist die Stimmung eher, jawohl, das kriegen wir hin, das machen wir, das hauen wir hinter oder eher pessimistisch?
Also bei den Finanzmärkten sind die eigentlich jetzt immer zu optimistisch gewesen lang. Und dann haben sie gemerkt, die Inflation ist viel schlimmer, als wir gedacht haben. Dann haben sie gedacht, die Zinsen die gehen gerade wieder runter. Dann haben sie gemerkt, das geht auch nicht. jetzt sind sie ein bisschen realistischer geworden. Ich glaube, sie sind jetzt wieder überrascht worden, dass es jetzt doch nicht so schlecht gelaufen ist. Also sie sind sehr manisch-depressiv. Es ist nicht das Bestimmungsbild ist eben so komisch im Moment. Darum ist es auch nicht so klar zu sagen, in welche Richtung es geht.
Also es ist ja nicht nur eine Bank aus der Schweiz untergegangen, sondern auch noch eine zweite, vielleicht sogar noch eine grössere, CS in diesem Jahr. Reden wir doch über das noch. Zum Schluss machen wir zwischendrin eine Musik. Was ist der erste Titel?
Das ist vom Georges Brassens, ein schönes Lied, «Mourir pour les idées».
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'Or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre, autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Bei mir ist der Tobias Straumann, er hat über die Bank Wegelin geschrieben, weitgehend vergessen, das Jahr der grosse Kladderadatsch bei einer viel grösseren Bank, der CS. Ich habe das Gefühl, das ist auch weitgehend schon aus der Öffentlichkeit verschwunden, was da passiert ist in diesem Jahr, oder?
Ja, das ist ganz komisch, es war nicht einmal mehr im Wahlkampf ein Thema gewesen.
Ja, und niemand hat das will. Also, ja. Die Freisinnigen sowieso nicht, die SP hat es auch nicht gebracht, niemand, oder?
Ja, ganz komisch.
Und wie interpretierst du das?
Also gut, beim Wahlkampf haben die einfach, auch die SVP hat ja mit einem Thema angefangen, das ich gezogen hat.
Neutralität. Ja.
Und sind dann relativ kurzfristig, alle Parteien, habe ich das Gefühl, haben dann sehr kurzfristig einfach das genommen, was ihnen am meisten nützt. Und die grossen Themen sind dann gar nicht so
aber wichtig. Dass die Schweiz jetzt nur noch eine Grossbank hat, was ja ein epochales Ereignis ist, oder?
Ja.
Dass das keine Rolle mehr spielt und die Leute vielleicht auch nicht mehr darüber reden, außer die direkt betroffen sind natürlich.
Ja, gut, aber ein Grund ist natürlich, dass es ist erledigt, oder? Die Bank gibt es nicht mehr. Die, jetzt ist einfach die UBS, muss jetzt das verdauen. Und das war auch im Sinn von der Behörde.
Dass aber wie findest du das? Als Wirtschaftshistoriker, ein Land, eine Bank.
Ja, ich habe natürlich grosse Angst. Kurzfristig jetzt, glaube ich, läuft das gut. Das Management ist auch gut im Moment, da habe ich jetzt nicht Angst. Aber das kann sehr schnell dann wieder anders werden. Und,
weil die Banken sind immer wieder in Schwierigkeiten.
Absolut, ja. Also wer sagt, jetzt sagt, das könnte nicht passieren, ist, das kann man nicht ernst nehmen. Das ist ganz klar.
Aber wie wäre das für die Schweiz, wenn jetzt die UBS in Schwierigkeiten würde kommen? Wir haben jetzt auch gehört, wie viel sind es? 250 Milliarden hat man müssen anstellen, also unglaubliche Summe für eine viel kleinere Bank als die heutige UBS jetzt ist.
Genau.
Wie viel würde es dann, wenn es der UBS nicht mehr so gut würde gehen?
Ja, das ist sicher mehr, oder vor allem, wir haben dann einfach keine Möglichkeit, Zwangsfusion zu organisieren und das wird dann viel schwieriger. Das heisst, man muss einen Plan haben, der ganz sicher funktioniert. Man hat das letzte Mal das Gefühl gehabt, einen Plan, aber der ist ja nicht zum Einsatz gekommen.
Der Plan ist ein guter Plan für die letzte Krise, nicht für die
ja, vielleicht nicht einmal für die letzte Krise, das ist sehr schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist der Plan zu kompliziert, man muss einen ganz einfachen Plan haben. Und die Diskussion ist ein bisschen eingeschlafen. Es gibt
erwartest du auch nichts jetzt von diesem Punkt?
Also? Doch, erwarte ich viel. Ja. Erwarte viel ja. Nein, ich glaube schon, dass da viel rauskommt, indem wir einfach mal so, wie wir das im Buch Wegelin gemacht haben, einfach aufschreiben, was passiert
ja,
ist.
Ja, es hat schon mal ein Buch gegeben von Dirk Schütz, wo man das erste Mal...
Eben, das ist ein gutes Buch, das habe ich sehr gerne gelesen.
Ich
und auch die Bücher von Lukas Hess.
Aber es geht ja nicht,
es geht jetzt
ja nicht darum, Bücher zu schreiben, sondern um Lösungen zu finden.
Ja, aber es kommt ja wieder ein Buch aus in dem Sinn von dieser Puck. Und ich habe ja die UBS-Untersuchungen damals von der GPK, von der FINMA, die waren sehr interessant gewesen. Das heisst nicht, dass man auch die richtigen Schlüsse zieht, aber wir haben ja nicht einmal ein richtiges Bild, was passiert ist. Und wenn man das nicht hat, weiss man auch nicht so recht, was in Zukunft für eine Krise könnte
aber kommen. Was ist dein Eindruck, was passiert ist?
Ja, ich glaube zum Beispiel, wenn wir das Eigenkapital anschaut haben, hat man ja immer gehört, sowohl von der Bank wie auch von der Behörde, dass CS eigentlich genug Eigenkapital hatte, schon im letzten Jahr. Und jetzt im neuen Expertenbericht ist jetzt schon mal gestanden, das stimme gar nicht richtig, das sei frisiert worden. Wenn das wirklich so einfach ist, das zu frisieren, dann ist natürlich, muss man schon überlegen, was machen wir jetzt in Zukunft? Geht das noch?
Das heisst, Aufsicht offenbar über Banken, die FINMA, sind glaube ich etwa 6 oder 7 Nassen gewesen, die hätten da die CS überwachen, so eine riesige, weltweit agierende Bank. Das ist natürlich eindeutig zu wenig. Das könnte wieder passieren,
ja, absolut,
meinst du?
Absolut, ja, absolut. Also, das ist völlig klar.
Und du würdest sagen, eben das Management, so wie es da, wie du jetzt gesagt hast, das hat nicht nur versagt, sondern sie haben auch noch zinkt.
Ja, offensichtlich. Aber offensichtlich ist das gegangen. Oder? Ob es illegal war, weiss ich jetzt nicht einmal. Aber auch wenn es legal war, ist es ja noch schlimmer. Also wenn man so viel Spielraum hat bei der Rechnungslegung, dass nachher immer wieder alles gut rauskommt und das stimmt gar nicht, dann hätte man natürlich die Bank vielleicht schon letztes Jahr früher können unter die Fittich vom Staat nehmen und einen anderen Plan.
Eben, der Ueli Maurer hat gefunden, es ist alles gut, man muss es jetzt die mal machen lassen. So. Bist du denn schockiert im März, was passiert ist?
Nein, schockiert nicht, aber von der Geschwindigkeit überrascht. Aber ich bin auch nicht nach dran gewesen, weißt, ich bin nicht jeden Tag schauen, was zuerst
macht. Du bist ein Mail für mein Tor.
Nein, ich bin Lehrer.
Lehrer ist schon gut. Okay, also das Gefühl, da muss man schon noch ein bisschen ernsthaft anschauen.
Ja, nicht noch ein bisschen ernsthaft. Das ist eine von der grossen Zukunftsfragen. Mhm. Ich meine, das kann ganz schlimm rauskommen. Wir haben ja das gesehen früher. Irland war extrem verschuldet wegen der Bankenkrise. Also das ist sehr gefährlich.
Also, so wie der Tobias Straumann, hast du das Thema für dein nächstes Buch in dem Fall, wo du dann eben auch so akribisch kannst das Ganze aufdröseln, um herauszufinden, was da wirklich passiert ist, um einen weiteren Schaden von der Schweiz fernzuhalten. Was ist der letzte Musiktitel?
Das ist vom Eric Satie, Gnossien und Nummer 1.
Das ist der Doppelpunkt. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Beim Radio 1 Musikprogramm.
Ich wünsche mir.
Fehlt dir ein Lieblingstitel im Programm? Muss ein bestimmter Song unbedingt auf die Radio 1 Playlist? Sagen Sie es uns auf radio1.ch.
Geilste Radio-Team.
Ihr seid schon der Mega-Hammer.
Zusammen für ein noch besseres Radio 1.
Sind Sie und Ihre Kinder Jodel-Champions? Tun dir feine Guetzli backen? Oder sind Ihre Kinder reif für einen Zirkusauftritt vor den Nachbarn? Bei der Sternenwoche können die Kinder und ihre Familie mit kreativen Sammelideen Kinder in Not helfen. Gemeinsam mit UNICEF und der Schweizer Familie. Melden Sie sich jetzt an auf sternenwochen.ch.
Emil Frey Zürich Oberland an der Auto Zürich. An unserem Stand finden Sie dieses Jahr auch das Neueste von Mini. Exklusiv an der Auto Zürich, der neue Mini Countryman und der elektrische Mini 3-Door. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Ihre Emil Frey Zürich Oberland, Zwetzigen und das Volkenzwil.
Also, Frau Muckli hat jetzt gesagt, also, ihres Highlight von der Woche sei, dass sie den Stress gesehen habe. Und zwar im Gran Casino Baden. Tschüss! Sei Frau Fuckli.
Gran Casino Baden. Baden im Glück.
Am Wochenende den Pass draufflitzen und am Montag zum Geschäftstermin. Kind und Kegel einpacken und trotzdem noch genug Platz haben. Zwischen Wasserstoffantrieb, Benzin, Diesel, Hybrid oder Vollelektro können wählen. Hyundai bietet für jedes Bedürfnis die passende Lösung. Profitiere jetzt von einer grossen Auswahl an sofort verfügbaren Hyundai-Neuwagen zu Hammerpreisen. Bei der Rückstuhlgarage findest du spannende Angebote für deinen nächsten Wegbegleiter. Rückstuhlgaragen.ch. Dein offizieller Hyundai-Vertriebspartner. Sechsmal in und um Zürich.
Es kommt etwas auf uns zu und du sagst, es ist Good News, geht's ja, noch?
Good News schon wieder. Da, aber Roger, noch einmal.
Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten.
Ich finde das schändlich, weil es ist ganz klar falsch.
Roger Schawinski gegen Markus Somm. Das Streitgespräch jeden Montagabend nach der 6. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.